Du, Andi,
Ja, Thorsten.
hast du eigentlich was Schönes aus Hamburg mitgebracht?
Oh ja, so eine richtig schöne, dicke Corona-Infektion, immer richtig Bock.
Ja, Corona, das hatte ich auch die Tage. Schöne Sache.
Woher habe ich das wohl? Man weiß es nicht.
Ja, woher habe ich
Naja.
das wohl? Man weiß es nicht.
Naja, lass uns das doch gleich besprechen, wenn wir die neue Folge unseres Super-Podcasts gestartet haben.
Ja, namens Gebrabbel Rot-Weiß und ich glaube übrigens, es war Samuel.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Nord bis Süden und Ost bis Westen. Hier bin ich wieder, euer frisch Corona-Genesener, also so fast. Man hört noch so ein paar Nachwehen. Thorsten. Und mit mir bei Gebrabbel Rot-Weiß sind nicht nur der.
Andi, auch ich grüße euch alle. Ich bin noch nicht ganz Corona genesen. Ich klinge vielleicht ein bisschen besser als Thorsten. Dafür ist aber mein Strich im
Das ist
Corona-Test
doch
auf
immer
jeden Fall.
so.
Das stimmt. Mein Strich im Corona-Test ist auf jeden Fall deutlich röter als deiner. Da bin ich dir noch ein paar Tage hinterher. Ja, auch ich begrüße euch bei Gebrabbel Rot-Weiß. Und mit uns, da weiß man gar nicht, ob mehr Special oder mehr Guest, haben wir noch im Schlepptau.
Ja, ich grüße euch auch. Hier ist wieder Martin, der ja eher aus einem traurigen Grund mitmachen darf, weil Andi halt erkrankt war. Aber ich freue mich, wieder hier zu sein.
Genau, Andi durfte nicht ins Stadion. Martin als unser Podcast Haus- und Hofmediziner und natürlich auch unser Hausdoktor hier hat Andi nicht freigegeben für die Teilnahme im Stadion. Nur mich, weil mein Strich praktisch nicht mehr existent war, so dass Andi zu Hause bleiben musste. Und da dachten wir, für die Stadioneindrücke bringen wir Martin mal wieder mit an Bord. Wie auch zuletzt in der Folge 007, in der ich ein bisschen enttäuscht war im Nachhinein, dass wir keinen James Bond-Witz gemacht haben. Aber das nur dazu.
Ja, da war ich streng, habe ich den Andi direkt gesperrt, aus Eigennutz einfach wieder podcasten zu können.
Sehr, sehr gut, sehr gut. So lobe ich mir das. Ja, wie im Prinzip gesagt, Andi und ich. Beide Corona gebeutelt. In meinem Fall ist natürlich eine Riesensache, nachdem ich ja vorher schon krank war und ja, mein geschwächtes Immunsystem hat da wahrscheinlich gesagt, ja, da nehmen wir jetzt aber auch alles mit, was geht. Andi hat es ein bisschen stärker dafür erwischt. So gleicht sich alles im Leben aus, nicht?
Ja, wir haben unseren Urlaub dann abgebrochen nach ein paar Tagen, weil mein Sohn Henrik dann auch ja auch noch mit einer Bronchitis zu tun hatte und es irgendwie allen keinen Spaß gemacht hat, dass die beiden Jungs mehr oder weniger den ganzen Tag zu Hause auf der Couch gelegen haben und die Mädels dann sich um den Hund und alles andere kümmern mussten. Und deswegen sind wir dann aus dem Feriendomizil leider etwas früher als geplant abgereist. Und jetzt bin ich auf dem Wege der Besserung und ganz zuversichtlich nach der Länderspielpause dann beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Sollte nicht wieder irgendwas Neues dazwischen kommen, weiß man ja nicht, aber auch dann wieder vor Ort anwesend zu sein.
Ja, wir retten uns also sozusagen gesundheitlich in die nächste Länderspielpause. Ich meine, die davor war für mich jetzt nicht so die beste, aber wir gehen davon aus, dass wir dann alle zum nächsten Heimspiel wieder fit und vollzählig im ausverkauften Fortuna-Stadion sein werden. 120.000 angefragte Tickets ist definitiv besser als ich gedacht hatte und ich hatte ja auch schon meine Befürchtung geäußert, wie peinlich das wäre, wenn das Spiel nicht ausverkauft wäre. Ich denke, die Gefahr ist nicht mehr gegeben und ja, ich finde es eine beachtliche Zahl, die mich sehr gefreut hat.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob sich da alle an die Fairplay-Bestellregeln gehalten haben, wenn wir 120.000 Ticketanfragen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere vielleicht auch doppelt unterwegs ist. Ja, Daniel Thun hatte ja einen ähnlichen Gedankengang auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auch geschildert, wie wir ihn hier im Podcast hatten, nämlich: Oh Gott, wie unangenehm das gewesen wäre, wenn wir bei dem Spiel jetzt nicht die Hütte voll bekommen hätten. Aber wir bekommen es ja offenbar voll. Wahrscheinlich auch mit einer Jugendmannschaft des Fußballvereins, wo Henrik spielt. Die habe ich nämlich auch mal angemeldet. Die werden also auch in voller Mannschaftsstärke beim Spiel unterstützen können. Das wird wohl auch klappen. Also auch da nochmal vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben. Ich freue mich schon drauf. Ausverkauftes Haus hat man ja bei uns tatsächlich nicht so häufig. Da hat man auf jeden Fall jetzt 14 Tage Zeit, sich drauf zu freuen.
Worüber wir uns auch freuen, haha, Überleitungen, Freunde, Überleitungen. Also über die freuen wir uns auch, aber vielmehr freuen wir uns über das Thema, dass Tim Oberdorf seinen Vertrag bei der Fortuna verlängert hat. Er wird ja scherzhaft in der Journalie und ich glaube bei Fortuna selbst mittlerweile als das Schweizer Taschenmesser der Fortuna angepriesen, weil er natürlich ein sehr variabler Spieler ist, der im Defensivbereich nahezu alle Positionen außer im Tor ausfüllen kann. Ich denke, da gibt es wenig Widerspruch gegen diese Vertragsverlängerung. Ich glaube, bis 2027.
Wurde etwas verkündet,
Ach ja,
ausnahmsweise?
ach ja, stimmt. Stimmt, das darf ich ja gar nicht wissen. Das weiß ich gar nicht, wie lange.
Ja, das weiß keiner,
Ja.
außer
Ja.
Tim Oberdorf.
Genau, da müssen wir den mal fragen. Ja, also auf jeden Fall, er hat seinen Vertrag verlängert, ist natürlich diese Saison durch das pfeifrische Drüsenfieber, was er in der Vorbereitung hatte, ein bisschen zurückgeworfen sportlich, was dazu führt, dass er aktuell nur so ein bisschen Einwechselspieler ist. Aber er hat natürlich in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er sehr hilfreich sein kann und gerade auch durch Hoffmanns längere Verletzung und die zwangsläufige Gelbsperre, die zum Beispiel mal in der Innenverteidigung folgen wird, wird er oder Verletzungen natürlich auch der bestehenden Spieler, wird er uns sicherlich da noch oder wird er da sicherlich noch eine wichtige Rolle für uns spielen, keine Frage. Und auch in der Zukunft guter Typ von dem, was man so mitkriegt, also auch im Kopf klar. Und auch nicht der teuerste Spieler, ich denke, davon kann man auch ausgehen. Also rundherum, denke ich, eine positive Sache ohne negative Seitenaspekte, oder?
Nee, bin ich bei dir. Ich habe nur gerade einen Gedanken gefasst, den ich mit euch teilen wollte, der vielleicht ganz interessant ist, weil du sagtest Schweizer Taschenmesser und bis auf die Torwartposition. Ich habe gerade überlegt, wen ich wohl ins Tor stellen würde, wenn wir zum Beispiel in der 70. Minute mal eine rote Karte gegen Kastenmeier bekommen und schon alle Wechsel gemacht sind.
Wenn Vincent
Ob
Vermeij auf dem
dann.
Platz ist, würde ich den ins Tor stellen, weil er einfach 2,30 Meter lang ist und sich einfach quer ins Tor legen könnte und damit schon alle Flachschüsse hält.
Also ich
Ja,
hatte
einfach.
an Jordi gedacht, weil der so brutal dann in die Zweikämpfe reingehen kann und die Gegner alle Angst bekommen.
Ja,
Ja,
es ist eine interessante Frage, mit der ich mich in der Tat noch nicht beschäftigt habe.
ich kam nur drauf, weil du so explizit die Torwartposition ausgeklammert hattest, ob man nicht dem Oberdorf auch in so einer Situation ins Tor stellen würde, einfach weil er alles kann.
Sagen wir es mal umgekehrt, Shinta Appelkamp würde ich nicht nehmen.
Ja, da bin ich bei dir und Tanaka vermutlich auch nicht.
Nur ja, der ist aber länger.
Ja.
Der ist gar nicht mal so kurz.
Wer ist der kleinste Spieler?
Ich glaube Bunk.
Ach, echt? Wie klein ist der denn?
Ja, nicht
Oh.
groß.
1,53 oder so.
Der ist
Ah.
1,10. Das ist der kleinste Profifußballer dieses Landes.
Der darf im Phantasialand auch noch nicht auf alle Achterbahnen.
Der hat einen unfassbaren Körperschwerpunkt dafür.
Kleiner Wuseliger. Das ist Prototyp kleiner Wuseliger.
Ja, ganz genau.
Na gut, das war mein Exkurs.
Ja, interessante Frage, die wir abschließend an dieser Stelle nicht beantworten können. Wir lassen das mal auf uns zukommen, würde ich sagen, wenn die Situation eintritt. Dann schauen wir mal, ob wir recht behalten haben. Ja, und dann würde ich sagen, kurz und schmerzlos kommen wir schon zum gestrigen Spiel, sagte er mit einem Seufzen. Freitagabend gegen den VfL Osnabrück. Sind sie eigentlich immer noch Tabellenletzter? Ich bin mir nicht sicher. Ein Punkt wird ihnen wahrscheinlich nicht geholfen haben, oder?
Meiner Kenntnis nach ja.
Naja, ein Punkt hilft ihnen natürlich nicht so. Wir hatten es ja schon letzte Woche gesagt, unsere Erwartungshaltung war dann trotz aufsteigender Form bei Osnabrück durchaus, dass das Spiel gewonnen wird. Das ist natürlich leider nicht gelungen.
Ich muss das korrigieren. Die Antwort lautet nein. Osnabrück ist durch den Punkt einen Platz nach vorn geklettert. Aktuell ist Braunschweig, aber natürlich mit einem Spiel
Ja.
weniger und haben sie 5 Punkte. Also insofern aktuell Osnabrück 17. nur noch.
Okay, also vor dem Spieltag Tabellenletzter. Und ich sage es mal so, die Vorzeichen deuteten sich schon an, dass das kein guter Tag wird. Denn ich war ein bisschen später dran, aber immer noch, ich sage mal, für die meisten Leute relativ früh bei der Anreise. Und ich konnte nicht meine geliebte Parkreihe nehmen. Ich habe einen Aberglauben, dass ich immer in derselben Parkreihe parke, was normalerweise kein Problem ist, aber tatsächlich war sie schon voll beim Spiel, sodass ich in der Reihe 15 parken musste. Da dachte ich noch, oh, Tim Oberdorf, das bringt vielleicht Glück, aber nee, das An alle Leute, ich verrate nicht, welche meine Lieblingsparkreihe ist, weil sonst wollt ihr da alle parken in Zukunft. Das kann ich natürlich nicht erlauben. Aber an alle Leute, die gestern geparkt haben am Stadion, neben mir, ihr wart alle schuld.
Ja, es war insgesamt wohl relativ voll. Meine Schwester hatte mir auch noch geschrieben, dass sie es erst sehr, sehr spät oder quasi pünktlich zum Anpfiff geschafft hat, reinzukommen, weil es irgendwie so ein bisschen Verkehrschaos gegeben habe. Und auch auf der Rückfahrt ist sie wohl ganz komisch geleitet worden und hat dann vom Parkplatz bis zum Freilichtgradplatz irgendwie eine Stunde gebraucht oder sowas. Also es muss irgendwie ein bisschen chaotisch gewesen sein.
Okay, also ich fahre ja immer über den Rhein. Also nicht über den Rhein, literally, nicht übers Wasser, das kann mein Auto noch nicht, aber an der, wie heißt denn die blöde Allee da, Sizilienallee, ne?
Ja, ja, die Sizilienallee.
Die Sizilienallee und ja, da war auf der Hinfahrt schon im Prinzip ab der Arena-Ampel schon Stau und das über eine Stunde vor Anpfiff. Wahrscheinlich daran lag, dass das auf dem Parkplatz nicht gut koordiniert wurde mit den Parkgebühren. Da waren weniger Leute. Es war wirklich es waren nur zwei Leute, die abkassiert haben und sonst sind es vier, meine ich. Und das macht sich dann eben schon bemerkbar. Und das bei über 30.000 Leuten. Also das halte ich für keine gute Idee. Auf dem Rückweg muss ich sagen, da ist ja bei uns immer die Regel, wenn man schnell genug ist, dann kommt man auch schnell raus. Und so war es auch bei mir. Da war ich zack, sofort raus und hatte keine Probleme.
Ja, ich glaube, sie hat irgendwie auf P3 geparkt, weil sie halt auch relativ spät erst am Stadion war und ist dann von P3 tatsächlich irgendwie am Gästeblock vorbei umgeleitet worden, ohne was dafür zu können und stand dann da irgendwie massig im Stau. Also wollen wir hoffen, dass das in 14 Tagen etwas besser läuft.
Das wird natürlich dann nochmal interessant. Übrigens auch die spannende Frage, wo jetzt auch wenn ich nochmal zurückspringe, wie viele Lauterer eigentlich unter diesen 120.000 angefragten Tickets waren und wie die Fortuna damit umgeht, ob die sagt bei der Auslosung, ob das Fortuna-Fans sind mit dieser pfälzerischen Postleitzahl. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass da auch nochmal der ein oder andere Mensch aus Kaiserslautern und Umgebung ein Ticket angefragt hat.
Ja, gut möglich.
Aber nochmal zurück zum Spiel. Wie gesagt, bei der Anreise zumindest Autobereich, da war es etwas schleppend. Martin, wie bist du gestern eigentlich gekommen? Mit dem Fahrrad oder mit der Bahn?
Ich bin tatsächlich quasi zu Fuß gekommen, weil wir vorher im Aqua-Zoo waren. Da bin ich rübergelaufen. Clever. Und da sah man auch den, da war ich quasi schon mit Vorsprung angereist. Da sah man aber auch den Stau quasi auf dem Weg zu den Parkplätzen. Zurück war es dann mit der Bahn ziemlich entspannt. Also es war natürlich relativ voll, aber es war zügig und es wurde auch ordentlich an Bahnen abgefahren. Also da war ich dann relativ schnell tatsächlich zu Hause.
Aber es wurde nichts geändert, oder? Weil es gab ja vor kurzem dieses Mitgliederforum, wo wir leider nicht zugegen sein konnten.
Nee, also das Prinzip ist immer noch, dass sie halt mit den Stop-and-Go-Tafeln auf der oberen Ebene arbeiten und dann die Leute halt so schubweise runtergelassen werden. Und unten sammelt sich das dann halt an diesen Durchlässen zur Bahn. Aber die Taktung der Bahn, die war gut. Also das war relativ zügig und deswegen recht angenehm. Also da kann man nicht meckern.
Genau, auch da wird wahrscheinlich der Lackmustest des Kaiserslautern-Spiels dann sein.
Ja, inhaltliche Ergebnisse dieses Workshops wurden, soweit ich das mitbekommen habe, noch nicht veröffentlicht. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Wie gesagt, wir konnten da leider alle nicht da sein. Vielleicht werde ich da mal in die Vereinsrichtung nachfragen, ob es da eine Kommunikation noch zu geben wird oder ob wir da vielleicht eine exklusive Information bekommen können, was denn da so Ergebnisse gewesen sind. Schauen wir mal.
Genau, denn vor allem die Bahn-An- und Abreise ist ein heißes Thema. Ebenso wie heute mache ich die Übergänge, Leute. Ebenso wie natürlich die beliebte Rubrik, die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche, die aß ich natürlich auch gestern wieder bei uns in der Arena. Aber um die Dinge ein bisschen aufzulockern, ging ich nicht zum Schwenkgrill. Da war ich doch in den letzten Wochen häufig genug. Und wir haben also gelernt, normalerweise ist die Wurst dort gut. Die Brötchen mal so und mitunter werden sie falsch aufgeschnitten. Tja, und genau das passierte gestern leider auch am Gasgrill. Da war es der Fall, dass das Brötchen, was mir gereicht wurde, wieder an der kurzen Seite aufgeschnitten war, was eigentlich nur Leute machen können, die keine Bratwurst essen. Denn dann wüsste man, ja, wenn ich meine Wurst da so reinstecke, dann habe ich eine Menge Wurst ohne Brötchen. Und im Gegenzug, wenn ich die Wurst dann irgendwann gegessen habe, habe ich eine Menge trockenes Brötchen ohne Wurst.
Oder sind Menschen, die zu Hause nur diese runden Kaiserbrötchen essen und deswegen völlig stumpf einfach nur da aufschneiden, wo es gerade ist.
Ich bin ein Fan des Kaiserbrötchens, von daher finde ich die prinzipiell ja okay, aber eine gewagte These, aber ich will sie nicht ausschließen. Ich persönlich setze aber auf die Inkompetenz von Aramark. Das, da wird einfach falsch ausgebildet am Brötchen. Da müssen die gesamten Trainingsoptionen und Lehrvideos, die den Leuten wahrscheinlich gezeigt werden, how to cut a roll, die müssen überprüft werden, denn da haben sich Fehler eingeschlichen. Keine Frage.
Da sollte man sich ja an Subway orientieren. Die haben tatsächlich ja einen halben Tag, habe ich mal in einer Reportage gesehen, ein halber Tag wird nur dafür aufgewandt, dass die Subway-Bediensteten lernen, wie man den richtigen Schnitt in dieses Subway-Sandwich setzt, damit man das perfekt aufklappen kann.
Ja, dieses Sandwich bei Subway, also das Brot hat ja auch immer eine, ich will jetzt nicht sagen fragwürdige Konsistenz, aber zumindest eine mäßige. Da ist es, glaube ich, auch nochmal schwerer, das zu schneiden. Gerade wenn das frisch aus dem Ofen kommt.
Ja, aber sag mal, da kann sich Aramark auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden.
Ha, sehr gut. Sehr gut. Das war unbewusst.
Der war noch nicht mal on purpose.
Nee. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Da kann sich Aramark auf jeden Fall mal eine Scheibe von abschneiden. Obwohl, also Subway da immer als Beispiel nehmen, man weiß es nicht. Aber okay.
Rheinisch nicht.
Die Brote bei Subway sind tatsächlich doch meistens richtig aufgeschnitten. Nicht an der kurzen Seite, was bei Subway wirklich problematisch wäre, ne?
Das wäre mega witzig.
So, also letzte Woche haben wir über Milchshakes bei Five Guys gesprochen. Heute sprechen wir über die Brote bei Subway. Herzlich willkommen bei Fast Food Rot-Weiß, dem neuen Fortuna Fast Food Podcast.
Ja. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, welche Fast Food Kette wir als nächstes für euch testen sollen.
Genau, und wir haben festgestellt, die Strohhalme und Milchshakes bei Five Guys vertragen sich nicht gut. Dann haben wir festgestellt, keine gute Idee, Subway-Sandwiches am kurzen Ende aufzuschneiden. Mal gucken, was als nächstes kommt. Aber zurück zum Thema Wurst. Ansonsten war die Wurst prinzipiell gut zubereitet. Ein gewisser Nachteil an den Gasgrillstationen ist, meiner Meinung nach ist die Wurst dort nicht so heiß wie vom Schwenkgrill. Und tatsächlich finde ich das, also es war jetzt ja gestern nicht schweinekalt oder so, aber es war halt eine lauwarme Wurst und eben keine heiße, wie man es vielleicht gerne hätte. Also ein weiterer Nachteil, weshalb meine Gesamtwertung, obwohl die Wurst vernünftig zubereitet war und auch das Brötchen von der Konsistenz her in Ordnung war, reichte es eben nur für 3 von 5 Kartoffeln. So ist es. Und ansonsten trafen wir uns im Block. Also wie wir ja schon gehört haben, Martin und ich sind nicht zusammen angereist, sondern aus unterschiedlichen Richtungen. Und sobald ich oder wir uns am Block platzierten, bekam Martin einen neuen Sitznachbarn.
Ja, das war etwas überraschend. Lag natürlich daran, dass meine Stammsitznachbarin, wie es auch schon erwähnt wurde, ja zu spät anreiste. Naja, nicht zu spät, sie war eigentlich pünktlich, aber später als sonst. Aber
genau, Andis Schwester Aline, Anmerkung der Redaktion und Grafikerin unseres Logos. Nochmal, danke an dieser Stelle, wie jedes Mal.
Richtig, richtig. Also Aline war halt noch nicht da. Stattdessen kam ein etwas, 10 Jahre älterer Mann als wir, sage ich mal, zu uns rüber. Und er war sehr, sehr erbost. Also er war richtig erbost, setzte sich und sagte nur, ich muss mich mal zu euch setzen. Ich darf da drüben nicht sitzen. Und das war natürlich erstmal ein großes Fragezeichen für uns, ne? Und ich war auch etwas irritiert, weil an sich ziehe ich solche Leute nicht an. Das bist ja eher du, Thorsten.
Ja, das stimmt. Eigentlich steht auf meiner Stirn, bitte red mit mir, obwohl ich eigentlich nicht an einem Gespräch mit dir interessiert bin.
Ja, und ich stellte auch fest, der Mann hat echt Redebedarf. Also der ließ sich auch nicht wegignorieren. Und es kam einfach dabei heraus, dass er wohl 2 Karten für Reihe 27 hatte, die er vorm Balkon Brüstungsbetonblock sind.
Oh, wir müssen, glaube ich, uns ortstechnisch ein bisschen einordnen für unsere Zuhörer. Wir mit unserer Dauerkartengruppe besetzen wir nennen es liebevoll die Loge des kleinen Mannes. Denn unsere Dauerkarten sind in einem, ja, so eine Art VIP-Logenbereich, der nicht genutzt wird. Das heißt, wir sind hinter dieser baulichen Trennung, die ihr vielleicht von den VIP-Logen sonst kennt. Da ist so ein kleines Mäuerchen. Und wir sitzen aber mit normalen Dauerkarten oberhalb dieses Mäuerchens, was übrigens den minimalen geilen Vorteil hat, dass wir diese Mauer benutzen können, um Getränke abzustellen. So viel nur dazu. Aber genau, und ja, dieser Herr, Martin, du sagtest es gerade, hatte seine Karte eigentlich vor dieser Mauer, wollte aber oben, weil tatsächlich,
ja.
Genau, die Karten oben sind nämlich normalerweise nicht zu buchen. Also wir haben da eine kleine geheime Sonderecke, sodass die Tickets dort auch meistens nicht genutzt sind. Also die Plätze sind meistens frei oben und da wollte er sich, glaube ich, wie gewohnt hinsetzen, aber er durfte nicht.
Ja, also das äußerte er auch mehrfach, ne? Die sind überhaupt nicht verkauft. Da darf ich mich eigentlich sonst hinsetzen, aber ja, ein Ordner habe ihn weggeschickt und ich konnte das gar nicht glauben, bis dann auch tatsächlich ein Ordner kam und versuchte ihn zu beruhigen mit den Worten, Sie können sich da jetzt nicht hinsetzen, erst wenn das Spiel angefangen hat.
Was übrigens auch eine tolle Begründung ist.
Ja, also wirklich vollkommen sinnlos, was ihn noch mehr erboste. Also er mampfte da auch seine Wurst und hatte sein Getränk. Und ja, also dann dachte ich steige doch mal drauf ein, ne? Und frag mal, was ist denn
großer da? Großer Fehler.
Ja, großer Fehler. Also letztendlich, er hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Er wird das Ganze auch nur noch auf Sky gucken, weil der Service-Gedanke ist ja eigentlich nicht mehr da. Ne? Obwohl er 2001 mit einem nicht unerheblichen Betrag der Fortuna damals den Arsch gerettet hat. Als Mitglied eines Düsseldorfer Kreditinstituts. Und da dachte ich, boah, das ist ja eigentlich schon ganz interessant, aber eigentlich will ich es auch nicht weiterhören. Er war nett, aber er war auch so ein bisschen sehr erbost halt, ne? Er ging dann aber auch. Er sagte so, jetzt lasse ich euch in Ruhe. Und dann war er weg.
Genau.
Bevor deine Schwester kam.
Moment, er musste aber einmal kurz noch lila-weiße Osnabrücker Scheiße zum Besten geben.
Ja,
das
stimmt,
hat er einmal so gebrüllt.
Das macht ihn ja ganz sympathisch eigentlich.
Ja, ja, also mit Andi hat er sich gut verstanden.
Ja, ich hatte ja auch schon mal so eine Situation mit einem Ordner vor einem Jahr oder vielleicht, ne, da, wo wir auch dann da oben saßen und auch ein Ordner zu mir ankam, der dann sagte, Sie können hier nicht sitzen. Und da habe ich ihm gesagt, doch, kann ich, weil das ist ja hier, gucken Sie mal, meine Dauerkarte und sonst irgendwas. Ja, aber da ist ja die Loge. Ja, ist mir scheißegal, ich habe hier meine Dauerkarte, lass mich in Ruhe. Und dann hat sich hinterher ein Oberordner, noch bei mir entschuldigt dafür, dass dieser Unterordner, der offenbar zum ersten Mal da in der Ecke war, etwas überreagiert hat. Aber es gab da wohl auch, da hatte ich auch mit dem Leiter Ticketing von Fortuna schon mal kurz drüber gesprochen, als ich mit Dauerkartenthemen mit ihm quatschte. Die hatten in der Vergangenheit tatsächlich häufiger die Probleme, weil die bauliche Trennung, also außerhalb dieser Mauer, ist dann seitlich nichts mehr getrennt, sodass du also dann theoretisch auch in die Logen einfach reinspazieren kannst, wenn du dann da oben drin sitzt.
Was stimmt, das können wir ja bestätigen. Theoretisch könnten wir da lang gehen und da oben in eine Loge rein, ja.
Genau so, und da gab es wohl in der Vergangenheit mal ein, zwei Menschen, die das wohl gemacht haben, weswegen sie also so ein bisschen restriktiv sind. Überhaupt.
Nicht wir, nicht ja. Wir.
Nein, wir nicht, genau. Diese Tickets aber da oben noch weiter zu verkaufen. Wir haben da so ein bisschen Dauerkartenkunden, langjähriger Bonus. Das ist auch alles fein. Wir sind ja auch wenn wir manchmal nicht so klingen, sind wir ja so ganz ordentliche Leute. Deswegen ist das schon verständlich, dass da ein bisschen drauf geachtet wird, dass sich nicht Leute einfach da oben hinsetzen, weil da stand dann wohl auch mal irgendwann ein Gästefan in der Fortuna-Loge und hat da ein bisschen rumgepöbelt und sowas. Das muss ja alles nicht sein.
Maxim, einer aus unserer Dauerkartengruppe, Grüße an dieser Stelle. Er erzählte mir, weil er war kurz vor Martin schon da, dass er auch angesprochen wurde, dass er da ja gerade jetzt bitte nicht sitzen dürfe. Er aber dann die Karte ihm zeigen konnte nach dem Motto, doch, wir sind hier Dauerkartenbesitzer, wir dürfen hier sitzen. Also offenkundig ist da ein bisschen nach, auch hier ist also wieder Schulung gefragt. Auch hier nehmen wir uns bitte Beispiele an Subway, die bestimmt auch dafür ein Video haben, wo die Leute im Restaurant sitzen dürfen und wo nicht.
Wir stellen da gerne den Kontakt her.
also eine kleine lustige Situation, die sich hier eignete. Weniger lustig war allerdings, was tatsächlich im Gästebereich vor Anpfiff passierte. Das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, zumindest die, die im Stadion waren. Und ich glaube, im Fernsehen wurde es auch genannt, Andi, oder?
Ausreichend und ausdauernd thematisiert. Okay. Ich konnte es hinterher schon nicht mehr hören, so oft, wie der Kommentator dann erzählte mit der Stimmung und was da passiert ist. Und ist natürlich alles schlimm, ne? Aber jetzt erzähl du erstmal weiter.
Genau, im Gästebereich ist ein Mann von, eine männliche Person, ein Fan, von einer Brüstung gefallen, ich glaube mehrere Meter tief, und hat sich da lebensbedrohlich zumindest verletzt, wurde natürlich dann auch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Es war aber gerade zu diesem Zeitpunkt und in der ersten Halbzeit unklar, ob er in Lebensgefahr schweben würde oder nicht. Es gab dann glücklicherweise Entwarnung zur Halbzeit, dass er sich in einem stabilen Zustand befand. Aber dieser Unfall hatte zur Folge, dass sich die Fangruppen von Osnabrück und Fortuna darauf verständigten, den Support in der ersten Halbzeit einzustellen, beziehungsweise die Absprache genau war, dass Osnabrück nicht während des Spiels supporten wollte und Fortuna-Fans zugesagt hatten, in der ersten Hälfte den Support einzustellen, das war noch eine weitere Voraussetzung, es sei denn, es wird im Prinzip bekannt, dass der Spieler, dass der Fan sich nicht mehr in Lebensgefahr befindet, was dann ja der Fall war und weshalb dann auch die Osnabrücker Fans zur Halbzeit ihren Support gestartet haben. Aber zu denen werden wir später nochmal kommen in unserer neuen Rubrik Martins Pyro-Ecke, die hiermit offiziell
Das ist auf einmal eine offizielle Rubrik. Natürlich. Dann können wir es auch sein lassen.
Natürlich, Andi, was du da bisher angeboten hast, das weiß ich nicht, ob das für eine Rubrik reichte. Auf jeden Fall haben wir da später im Zeitpunkt des Spiels die neue Rubrik offiziell. Wir werden bald auch den Einspieler dafür haben.
Das werde ich zu verhindern wissen.
Ja, Andi, ich sag nur, 50 Euro hätten geholfen, ne?
Ja, zum Beispiel. Also, man kann mir ja viele Dinge nachsagen, aber
aber nicht, dass du nicht bestechlich bist.
Aber nicht, dass ich nicht bestechlich bin. Also, von daher, das wäre total möglich gewesen. Dazu kommen wir gleich noch. Wie gesagt, tragischer Zwischenfall. Daniel Thun hat es dann auf der Pressekonferenz gut auch zusammengefasst. Ja, bei diesen Dingen ist vollkommen klar, alles andere wie Fußball oder so tritt da in den Hintergrund. Da geht es nur um die Gesundheit dieses Menschen. Aber es hatte eben zur Folge, dass die erste Halbzeit unter nahezu Geisterspielbedingungen stattfand. Und meiner Meinung nach hatte das definitiv auch Einfluss auf das Spiel der Fortuna, sodass also eigentlich dieser tragische Unfall sich zu einem sportlichen Nachteil für die Fortuna entwickelte. Aber dazu mehr gleich. Vielleicht kommen wir einmal noch vorab, bevor wir eben zum Spiel kommen, zur Aufstellung. Da hat Daniel Thun etwas gemacht, was ich im Prinzip auch letzte Woche im Podcast nicht gefordert, aber zumindest mal angedacht hatte als Idee, ob es nicht an der Zeit wäre, in der Konstellation mit unserem zentralen Mittelfeld mal Daniel Ginczek wieder eine Chance zu geben, weil der zumindest aus meiner Sicht in der Spitze mehr Torgefahr in wenigen Aktionen ausstrahlt, siehe Hamburg, als eben Vermaay über einen längeren Zeitraum. Wir wissen jetzt allerdings seit dem gestrigen Spiel, dass auch Ginczek diese Chance nicht genutzt hat. Und das behandeln wir dann gleich im Fazit nochmal mehr. Aber es hat verdeutlicht, dass wir ein Mittelstürmerproblem haben, was leider in den letzten Wochen auch dem mannschaftlichen Erfolg durchaus nicht zuträglich ist. Ja, ansonsten musste ja noch Matthias Zimmermann auf der rechten Verteidigerposition ersetzt werden. Wenig überraschend für alle bei der Fortuna Informierten spielte natürlich Oshino auf dieser Position. Tim Oberdorf hatte ja zuletzt eigentlich selten den Backup da verkörpert. Und diese Saison wurde Oshino ja schon mehrfach für Zimmermann in den Schlussphasen eingewechselt, weil Zimmermann sich dann doch ja sehr ausgepowert hatte. Und so auch gestern und vorab, meiner Meinung nach, hat er eine ordentliche Partie gemacht und ihn gut vertreten. Aber dazu können wir dann vielleicht im Laufe des Spiels noch ein bisschen mehr sagen. Habe ich noch was übersehen? Nee, ansonsten, Cholles wieder natürlich auf der linken Seite, wenn Ginczek im Sturm gespielt hat. Jastremski musste für ihn wieder auf die Bank. Und ansonsten, kehrte Appelkamp im zentralen Mittelfeld zurück für Arthur Naka, der auch seine Chance, das kann man so sagen, in Hamburg nicht genutzt hatte und auch gestern nach der Einwechslung nicht nutzte, aus meiner Sicht. Bisschen schwerer Stand bei Arthur Naka in dieser Hinrunde, übrigens auch schlecht für ihn, also seine Leistungen sind wirklich gerade alles andere als herausragend. Es gibt natürlich ganz viele Stimmen bei Fortuna, die sagen, ja, ich habe immer gesagt und der hat doch immer so gespielt. Nein, hat er nicht. Arthur Naka war mal deutlich besser, als er zurzeit spielt, und das ist natürlich auch für die Fortuna nicht gut und im Endeffekt übrigens auch für ihn nicht von Vorteil, wenn er ja vielleicht immer noch ambitioniert ist, diesen Winter zum Beispiel einen neuen Verein zu finden.
Ja, oder auch mit Blick auf Nationalmannschaftskarriere ist das ja sicherlich auch nicht so zuträglich. Ne?
Ich glaube, da ist er relativ safe, ist ja auch jetzt wieder nominiert worden für die Länderspielpause. Aber klar, hast du recht, ne? Auf Dauer ist das natürlich auch nicht gut. Und ja, allgemein, also ich finde, Tanaka sollte mal ein bisschen Gas geben da, um auch mal wieder auf ein spielprägendes Niveau zu kommen. Denn aktuell ist er wirklich nicht mehr als ein Mitläufer in dem Kader. Und das war schon mal anders, meiner Meinung nach. Aber kommen wir mal zum Spielfilm, zum Spielverlauf, oder?
Ja, gerne.
Ja, Andi, dann erzähl doch mal.
Ja, also erstmal.
Das sind alles deine Notizen dieses Mal.
Ja,
ich werde da überhaupt nicht schlau draus.
Wer
sind diese
Spiel
Spieler
auch
hier?
Gesehen.
Nee, wer ist Nemeth? Den erkenne ich nicht.
Nemeth ist, der böse Zwilling von Jovan Nimic.
Der langsame, technisch herausragende
böse Zwilling. Was Thorsten hier bösartigerweise andeutet, ist, dass ich diese Notizen gestern während des Live-Spiels halb liegend auf meinem Bauch das iPad befindlich getippt habe und dass da vielleicht ein oder zwei Rechtschreibfehler noch drin sein könnten.
Und zur Wahrheit gehört auch, ich hatte keinen Bock mehr, das Scheißspiel von gestern nochmal anzugucken.
Ja, ich habe mir sehr viel mehr aufgeschrieben, als tatsächlich so richtig bemerkenswert, glaube ich, passiert ist. Also was für mich so die Sache war, wir haben okay gestartet, fand ich. Es gab ja so ein, zwei kleinere Abschlüsschen. Engelhardt hat in der 6., 5. Minute einen ersten Versuch, der deutlich drüber geht. Appelkamp flankt da mal ins Nichts. Und dann gibt es ein, sag mal, was ich fand, wir waren im Aufbauspiel, waren wir sehr, sehr unsicher teilweise. Also es gibt in der 9. Minute einen schlimmen offensiven Fehlpass von Siebert direkt in den Fuß des Gegenspielers. Hinterher, später kommt Kastenmeier auch nochmal mit ein, zwei, drei unsicheren Aktionen daher. Da hat man irgendwie nicht gemerkt, dass wir so richtig am Platz sind und dass wir da dieses Spiel ja richtig angehen und machen wollen.
Naja, also wir waren natürlich schon dominierend im Ballbesitz. Osnabrück stand natürlich kompakt. Wir haben eben nur trotz zahlreichem Ballbesitz haben wir halt Osnabrück nicht in Bedrängnis gebracht in dieser Phase, ne? Aber also natürlich waren wir schon da und so ist es nicht, ne? Aber eben ja, es fehlte im Prinzip sämtliche Torgefahr, ne? Nicht, also auch und das ist vielleicht eine generelle Frage, weil Osnabrück uns natürlich defensiv gut zugestellt hat, aber es stellt sich natürlich auch die Frage, ob das neue Dreier-Mittelfeld, ich will nicht sagen entschlüsselt ist inzwischen, aber die Gegner stellen sich halt besser auf Johansson, auf Engelhardt und Appelkamp ein. Das fällt vor allem im Aufbau auf. Das hat Hannover auch schon sehr stark so gemacht, dass Engelhardt deutlich weniger Freiräume mittlerweile bekommt, um die Bälle zu verteilen. Appelkamp ist immer noch so ein Wandler zwischen den Linien, der sich auch gerne immer in so Räume davon stiehlt und hat dadurch meistens sehr viel Ballbesitz, macht aber auch nicht immer so viel damit. Und Johannesson ist so als der zweite Faktor inzwischen sehr stark auserkoren. Und das hat auch Osnabrück gestern gleich in der Anfangsphase sehr gut gemacht, dass sie ihn eigentlich auch immer versucht haben, aus dem Spiel rauszunehmen. Und was die Torgefahr betrifft, weiß man eben auch, die größte geht von Christoph Scholles aus. Der musste sich teilweise mit drei verschiedenen Gegenspielern dann gestern auf einmal rumschlagen, weil sie genau wussten, dieser Spieler darf nicht zum Abschluss kommen, darf nicht in den Strafraum reinkommen. Und das ist schon ein Problem, wenn dann andere nicht in die Bresche springen. Ich blicke da vor allem auf Felix Klaus, der mir gestern nicht sonderlich gefallen hat, konnte sich wenig durchsetzen. Ja, und dann bleibt es natürlich auch wieder in der Mittelstürmerposition, die natürlich immer von Zuspielen abhängig ist, aber eben auch also wenig selbst kreiert und wenig Torgefahr ausstrahlt. Ich glaube, wie viele Torschüsse hatte Ginczek gestern?
Er hatte
Zwei.
nicht viele, was ich fand ihn aber, also ich habe ihn gar nicht so schlecht gesehen, weil ich fand, dass er es tatsächlich aus spielerischer Sicht ganz gut gemacht hat. Ne, er hat gut mitgespielt, was normalerweise Vermey ja eher ihm zugesagt wird. Finde, hat er wirklich sich gut angeboten, hat auch eine gute Chance von Uchino hinterher nochmal mit rausgespielt. Also da fand ich ihn ganz gut. Und er hat auch zwei, drei Schüsse, die einigermaßen gefährlich in Richtung Tor gehen. Aber klar, es ist natürlich viel zu wenig für die Ansprüche, die wir haben.
Es ist halt das gleiche Argument, was ich ja auch bei Vermey vorbeibringe. Also ein, zwei gut geholte Kopfbälle und Verlängerungen reicht mir halt nicht als für einen Mittelstürmer, ne? Wo ist die eigene Torgefahr? Und ich gebe dir recht, ne? Er hatte so diese ein, zwei Kombinationen, die gut war, hat auch mal mit der Hacke auf Klaus in der zweiten Halbzeit einen Ball verlängert, der leicht zu lang war und so. Aber das reicht mir dann nicht. Also, ne, wenn ich da an Kownacki denke, der hat dann schon zwei Abschlüsse gehabt und einmal einen Gegenspieler in Bedrängnis gebracht oder ähnliches. Ne? Also, da fehlt es mir an Präsenz und am Ende an Torgefahr. Auch wenn natürlich Mittelstürmer auch von Zuspielen abhängig sind. Und natürlich ist in einem Einstürmersystem oder mit einem zentralen Stürmer, es ist immer leichter, diesen Spieler aus dem Spiel zu nehmen, als zum Beispiel, wenn wir letzte Saison noch mit zwei Stürmern gespielt haben. Ist natürlich gerade, wo unsere Stärke so im zentralen Mittelfeld liegt, ist das natürlich gerade so eine Sache zu sagen, naja, vielleicht sollten wir mal mit zwei Stürmern spielen, die ja gefühlt alle nicht in Form sind. Ich würde auch ungern Ginczek und Vermaj gemeinsam auf dem Platz sehen. Wäre dann eher so die Idee, vielleicht irgendwie Ginczek und Cholles in der Sturmspitze, wobei Cholles da beim HSV jetzt auch nicht so gefallen hat, aber vielleicht klappt es mit zwei Stürmern. Das hieße aber, man müsste aus der Zentrale jemanden opfern. Und das sind ja natürlich die Spieler, die eigentlich diese Saison bei uns mit die stärksten Leistungen bringen, was ja auch nicht so viel Sinn ergibt. Und wir sehen es aber schon, das ist ein Problem, ne? Und das ist jetzt nicht das erste Mal. Das ist letztendlich ein Problem, was wir in Hamburg auch hatten. Dass wir natürlich bei all den schönen Kontersituationen fehlte uns aber auch da zentral mal ein Stürmer, der dann vielleicht auch mal einen davon verwandelt und noch stärker gegen Hannover, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo wir Hannover dann ja schon an die Wand gespielt hatten und im Prinzip aber die Abschlüsse fehlten. Und ja, also wir hatten, ne, also ich gebe dir recht, insgesamt also ich würde jetzt nicht sagen, dass Fortuna das nicht ernst genommen hat oder neben sich stand, aber eine gewisse Lethargie war auf jeden Fall zu spüren. Und da glaube ich in der Tat, dass die doch sehr seltsame Atmosphäre da mit reinspielt. Denn so ein Profi ist ja auch nur ein Mensch und ja, ist eine Binsenweisheit, aber geht ins Phrasenschwein. Aber ist ja klar, dass es ungewohnt ist für einen Fortuna-Spieler bei einem Heimspiel auf einmal in der ersten Halbzeit so eine Atmosphäre zu haben, wo du sonst ja immer gepusht wirst und so. Und ich kann mir da eben schon vorstellen, dass das einen gewissen Einfluss darauf hatte, dass wir zwar dominant waren, aber irgendwie, ja, aber letztendlich nicht so unfassbar viel Gefahr ausgestrahlt haben bei all dieser Dominanz.
Ja, also wir hatten ja auch ganz kurz den Vergleich mit den Covid-Geisterspielen nochmal gebracht. Aber letztendlich muss man auch sagen, da war einfach nicht so die Dynamik, die man sonst gewohnt ist, ne? Sowohl auf dem Platz als auch dann halt auf den Rängen. Und irgendwie wirkte es sich aus. Ich würde aber auch nochmal als Faktor mit reinnehmen, dass das Spiel auch von der Schiedsrichterleistung einfach auch ziemlich zerfahren wurde, ne? Also da haben wir uns auch viel drüber ausgetauscht. Es gibt ja auch noch einige Notizen darüber, aber ich würde sagen, das war auch nochmal ein Punkt, dass da einfach auch viel an Situationen durch den Schiedsrichter einfach auch zunichte gemacht wurden.
Genau, Dr. Robert Kampka. Ich glaube, wir können das an dieser Stelle vielleicht durchaus sagen. Ein Schiedsrichter, den du persönlich kennst, Martin, ist. Das ist eigentlich eine lustige
Ja.
Nebengeschichte.
Ja, also ich kenne Robert Kampka jetzt schon einige Jahre. Wer in der Sportschau aufpasst, da wird ja manchmal gesagt, was er beruflich macht. Daher kennen wir uns. An sich persönlich ein guter Typ, ne? Also ich kam immer prima mit ihm klar. Aber wir haben ihn ja auch jetzt schon einige Male als Schiedsrichter gehabt und so richtig zufrieden, sage ich mal vorsichtig, waren wir ja nie.
Also, nee, genau.
Erstmalig, glaube ich, in Unterhaching damals.
Ne? Das ist korrekt. 2009 beim letzten Spiel der Fortuna in Unterhaching, bei dem wir damals, wir drei und Martins damals noch zukünftige Frau, die wir, glaube ich, auf diesem Wochenende kennengelernt haben sogar. Also nicht Martin, wir, also richtig kennengelernt. Also
sie uns vor allem.
Ja, genau, sie uns, Andi und mich. 2009 und ich kann mich an, bei dem Spiel in Unterhaching noch erinnern, dass Robert Kamka einen Elfmeter gegen uns pfiff, nachdem Melka im Prinzip einen Unterhachinger Stürmer abgeräumt habe beim Hochspringen, um einen Lupfer zu verhindern, was ich damals sehr kritisch gesehen hatte, weil er irgendwie ja doch am Ball war und naja, ist auch egal. Aber kommen wir vielleicht zu gestern zurück, wie du sagst, Martin, ne? Wir fanden, dass er sehr kleinlich pfiff und er hat auch relativ schnell gelbe Karten gezückt, ich glaube nach wenigen Minuten schon gegen Jamil Siebert.
Ja, das war die erste.
Wo man nicht zwingend gelb geben musste und das ist natürlich immer so ein Punkt, wenn du das jetzt Schiri früh machst, dann setzt du dich natürlich unter Druck, diese Linie fortfahren zu müssen. Und so war es dann ja auch im Spiel. Wie viele gelbe Karten hat er gestern gegeben? Eine ganze Menge.
Ja, unfassbar viele. Also.
Ja, ich bin gerade dabei, das nachzuschauen. Ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 5 für Fortuna und 3 für den VfL Osnabrück.
Ich sehe nur 2 in der Übersicht beim Kicker.
Na, es ist ganz am Ende, ist noch eine dritte, irgendwie in der Nachspielzeit. Da gibt es noch eine dritte gelbe Karte gegen Vried.
Da, wegen Meckerns. Genau, da wurde dann, der hat den Ball irgendwie weggeworfen.
Der hat den Ball mitgenommen. Er hat ihn mitgenommen, genau, um die Zeit zu verzögern. Stimmt, genau. Ist hier in der grafischen Darstellung der Ereignisse beim Kicker-Ticker ist es tatsächlich nicht zu sehen. Und dazu hat er noch Christian Weber zumindest in der zweiten Halbzeit
ermahnt.
Und in der ersten Halbzeit, das fanden wir sehr amüsant, musste Tobias Schweinsteiger seine Jacke ausziehen. Denn die war schwarz wie die Auswärtstrikots vom VfL Osnabrück und das hat ihn offenkundig irritiert und dann hat er aber vom Zeugwart auch eine weiße Jacke gereicht bekommen und dann konnte das Spiel fortführen. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen zu sehen war oder
Es wurde thematisiert. Ja, genau. Genauso wie, jetzt haben wir auch, wir mögen ja immer die Geschichten, die man zu Spielern oder zu Offiziellen so dazu erzählt. Ich habe jetzt eine neue gelernt, nämlich Tobias Schweinsteiger, der an der Fassade seines Stammitalieners ein Wandgemälde mit Aufstiegsszenen hat.
Ja, Mensch, das war wirklich. Danke Sky für diese tolle Geschichte.
Ja, was man da nicht alles lernt. Wenn wir in der Rückrunde nach Osnabrück fahren, schauen wir mal. Vielleicht kommen wir an diesem Wandgemälde vorbei. Wir würden euch das dann in unseren Insta-Channel einspeisen. Ja,
genau. Ich frage mich gerade, wann hatte die Fortuna eigentlich ihre erste richtige Torchance? Ist es Jordis Chance nach dem Freistoß?
Genau, Jordis Chance nach dem Freistoß ist die 18. Minute. Gibt es einen Freistoß an der Mittellinie, der weit und lang von halb rechts auf die linke Kante Strafraum respektive Grundlinie geschlagen wird. Jordi nimmt den da gut an und zieht dann aus spitzem Winkel am langen Eck vorbei. Das war die erste richtig gute Chance für die Fortuna.
Da hätte er vielleicht besser in die Mitte gelegt, ne? Weil der Winkel eigentlich so spitz war, dass es nicht sehr realistisch war, dass der Ball ins Tor geht.
Genau, und im direkten Gegenzug gibt es eine recht ähnliche Torchance für Osnabrück. Auch da geht dann der Ball von der linken Position, streicht er am langen Pfosten vorbei.
Aber Kastenmeier seltsam passiv, fand ich. Also von Weitem ist ja weit weg von uns. Aber ich fand, da hätte er vielleicht rangehen können.
Ja, Kastenmeier, habe ich ja eben schon mal gesagt, wirkte für mich jetzt teilweise etwas unsicher. Hat dann an so einem langen Einwurf auch mal vorbeigegriffen und den dann erst im Nachfassen bekommen. Also
Grill übrigens aber auch.
Grill auch, genau. Ne, auch mit einer Faust nach einem Einwurf da reingeeiert, ja.
Das kommt gleich. Ich glaube, davor gab es aber noch einen schönen Schuss von Appelkamp. Den muss Grill halten. Faustet er auch weg in der 20. Minute. Aber danach kam, glaube ich, schon die Situation, wo Grill den langen Einwurf wo im Prinzip fast drunter her springt, dann noch mit einer Faust rankommt. Und dann keiner so richtig draufhalten will. Ich glaube, einer versucht mit dem Kopf, ihn erst reinzunicken. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Bisschen chaotische Situation, jetzt weniger herausgespielt natürlich.
Ja, aber auch das ist für mich jetzt wieder so ein relativ gutes Bild von der Offensivarbeit von Fortuna gewesen. Ne? Wir haben gestern wieder, habe ich mir mehrfach aufgeschrieben hier, wieder diese Bälle in den Strafraum reingechippt oder irgendwie so halbe Bogenlampen reingeköpft, Halbfeldflanken, wo keiner vorher genau weiß, wo sie denn hingehen sollen. Also alle diese Fehler, die wir im Hannover-Spiel auch schon gemacht haben.
Ja, fand ich nicht so extrem. Also nicht so extrem mit diesen Flanken wie im Hannover-Spiel. Es stimmt, dass dieser Plan, den wir beim HSV gesehen haben, dass man eher mal mit so flachen Hereingaben in den Rückraum, wo ja beim HSV auch die Riesenchance für Felix Klaus entstanden war, das wurde wieder weniger. Ich glaube, Scholes macht es einmal, aber da stand dann keiner. Ja. Aber ich fand generell, es gab weniger von diesen gechippten Flanken. Oshino hat einmal eine ganz gute flache Hereingabe versucht, die aber keinen Abnehmer fand. Aber insgesamt finde ich, wir haben mehr um den Strafraum herum gespielt, als den Ball irgendwie reinzubringen.
Ja, aber wenn er da mal reingebracht wurde, dann so.
Ja, also. Aber und die Phase um diese 20. Minute war aber die stärkste Phase in der ersten Halbzeit, weil dann eben mal ein paar Torchancen, sei es jetzt zufällig oder nicht, entstanden. Also die Torchancen waren ein Stück weit schon da, weil wir ja auch die Dominante war und Osnabrück, muss man sagen, hatte doch offensiv wirklich nicht sonderlich viel zu bieten, fairerweise. Aber ja, wir sind dann in diesen Situationen eben, da fehlt halt der Mittelstürmer, der Killer vorne drin, der diese Dinger dann auch einfach macht. So, ja. Das ist sein Problem.
Ja, De Weijs holt sich ja nach so einer Situation auch die gelbe Karte. Ne? Da wird zweimal der Ball so an die Strafraumkante gelöffelt. Osnabrück steht da mit, weiß ich nicht, gefühlt 20 Mann, um diese Bälle da rauszuköpfen. Kommt ein Konter, De Weijs muss an der Mittellinie mit dem taktischen Foul diesen Konter unterbinden. Ist ja richtig, dass er macht, ne? Aber es ist so, ich weiß nicht, das hat sich irgendwie teilweise echt nicht gut angefühlt.
Ich hatte halt, wie gesagt, in der ersten Halbzeit das Gefühl, das hatte ich auch zu dir, Martin, gesagt, ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit eine andere Fortuna sehen, wenn die Stimmung auch da ist. War dann leider nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, nach der Führung sind wir eher schlechter als besser geworden. Ich glaube, im Großen und Ganzen können wir einen guten Strich unter diese erste Halbzeit machen. Ne? Es war dominant, aber uninspiriert. Und am Ende nicht torgefährlich genug.
Ja, vielleicht sollte man noch den Pfostenkracher von Joa erwähnen.
Ja,
Nach
die beste Torchance.
Genau, beste Torchance, 36. Minute gibt es eine Ecke. Die Ecke entsteht durch unseren ersten gut ausgespielten Konter, wo Ginny auf Johannesson durchsteckt und der schnell auf Schinter weiterleitet.
Ja, im Prinzip über drei Stationen nach einer Ecke bis zum anderen Strafraum. Das war
genau.
Stark gespielt, aber da hatten wir halt mal Platz. Ne?
Genau, das wird dann durch Osnabrück auch gut geklärt und die Ecke wird in den Rückraum geschlagen, wo Ioa tatsächlich ein gutes Pfund auspackt und ihn an den Pfosten setzt die Kugel.
Aber hier auch bezeichnend, dass es eben aus einem Fernschuss passiert, genau wie Appelkamps Chance.
Genau.
Eben, ich meine, es ist okay, dass wir das auch im Repertoire haben und so ein Fernschuss wird ja auch, oder also was heißt Fernschuss, zumindest Mitteldistanzschuss, wird ja dann auch zum Tor zuführen. Das ist also ein probates Mittel, aber das zeigt eben, dass wir es nicht geschafft haben, uns vernünftig in den Strafraum rein zu kombinieren. Natürlich, weil das hat Osnabrück halt gut gemacht. Also Osnabrück war nicht offensiv gefährlich, aber sie haben natürlich defensiv gut gestanden. Ich hatte es eben ja auch schon gesagt, haben auch unseren Spielaufbau eben erfolgreich und aktiv gestört. Da übrigens auch schon, also auch die Außenverteidiger relativ früh, also Osnabrück war jetzt nicht die Art Team, die erst ab der Mittellinie zuschlägt, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass wir in dem Moment, in dem die Innenverteidiger oder der Torhüter den Ball abgeben, sofort unter Druck gesetzt werden. Und ja, wir haben es halt auch da dann eben nicht geschafft, die Ruhe zu bewahren und unser Spiel eben durchzuziehen. Selbst wenn wir es dann mal geschafft haben, dann haben wir halt in Handballmanier um den Strafraum herumgespielt. Aber eben, wie du sagst, entweder mit schlechten Hereingaben oder eben sind wir gar nicht reingekommen und irgendwann haben wir die Geduld verloren und aus der Distanz mal geschossen. Wie ich eben sagte, uninspiriert und Ja, also 0:0 zur Pause. Klar hätten wir irgendwie auch führen können. Es war auch kein gutes Spiel, so anzuschauen. Martin hat es schon gesagt, wenn der Schiedsrichter dann auch noch seinen ba Teil dazu beiträgt, sehr kleinlich pfeift, also auch manchmal Situationen, wo man sagt, ja, das kann man jetzt auch mal laufen lassen. Eben auch sehr früh gelbe Karten verteilt, wo man sagt, ja, die gegen Jordi war vielleicht okay, weil es ein taktisches Foul ist. Bei den anderen Sachen fragt man sich schon, ja, muss das gleich gelb sein? War jetzt auch dann das erste Foul und so. Sodass dann auch übrigens relativ früh unsere Zentrale mit De Weijs, Siebert und Engelhardt davor mit Gelb vorbelastet waren, was natürlich zumindest was die Restverteidigung und Konterabsicherung betrifft, auch nicht immer ideal ist. Aber das ist zumindest im Nachhinein nicht schiefgegangen. Ja, und ich glaube, aber jetzt, ich möchte so gern Strich unter diese erste Hälfte machen, nicht, dass die zweite besser wird, aber es ist halt auch nicht so unfassbar viel passiert, außer halt, dass in der Halbzeit eben verkündet wurde, dass der Fan außer Gefahr sei. Und da brauchte es interessanterweise gefühlt ein paar Minuten, bis die Motoren so richtig angeworfen wurden bei beiden Fanseiten. Also, ich weiß nicht, Martin, wie du das fandest, aber ich hatte schon den Eindruck, am Anfang mussten sie alle, ja, dürfen wir jetzt singen, können wir jetzt wieder loslegen? Es brauchte noch so ein bisschen. Die Osnabrücker schrien dann einmal eben laut, weil wahrscheinlich diese Nachricht verkündet wurde. Aber auch, also bei Fortuna hatte ich auch das Gefühl, 2, 3 Minuten brauchte der Block hinterm Tor, um auf Temperatur zu kommen.
Ja, es zog sich so ein bisschen, ne? Es war erst so ein bisschen wechselseitig. Die Osnabrücker fingen an. In der Südkurve, da sortierte man sich irgendwie noch. Und, aber dann begann ja auch der Support. Und dann wurde es ja eigentlich auch die zweite Halbzeit gut durchgezogen von beiden Fanlagern. Waren ja auch viele Osnabrücker da, muss man ja wirklich sagen. Also
Genau.
Gästebereich war ja sehr voll,
4.000
teilweise auch
Osnabrücker.
Heimbereich, ne? Ja, also.
5.000, sagt der Trainer.
Sagt der Trainer und wurde ja auch von Tino Polster schon
Sehr
korrigiert.
sympathisch, ja, aber die waren laut wie 5.000.
Ja,
Ja.
ist aber auch eine gute Antwort, also von daher ist es okay.
Ja.
Ja, letztendlich kamen wir dann aber ja in die zweite Halbzeit auch spielerisch nur eher langsam wieder hinein. Also man konnte jetzt nicht feststellen, dass sich da jetzt erstmal groß was geändert hatte. Fand ich jetzt jedenfalls.
Ja.
Gut, letztendlich waren wir überlegen, konnten unseren Druck auf Osnabrück aufbauen, aber letztendlich auch wieder nichts daraus so erstmal gewinnen, muss man einfach sagen, ne?
Genau. Ja, ansonsten, es gibt diesen Distanzschuss von Cholles in der 49. Minute, wo er so ein bisschen wegrutscht, der aber dann in der Wiederholung tatsächlich knapper war, als es zumindest in live irgendwie aussah, von der linken Strafraumecke. Ja, und dann gibt es in der 51. Minute eine super Kombi über Klaus und Ginczek, der nicht sehr kompetente Schreiber dieser Notizen schreibt hier, dass Uschino kläglich aufs Tor schießt. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern tatsächlich war die Mitte in dem Moment durch die Verteidiger zu und Uschino macht das Beste, was er daraus machen kann. Mit einem harten Flachschuss holt er eine Ecke heraus. Ja, also
Oder
aber
man sagt, naja, immerhin Ecke.
Naja,
Vielleicht war ich auch schon so ein bisschen resigniert zu dem Zeitpunkt der
ich habe wirklich
Notizschreibung.
das Gefühl, dass du dich ein bisschen auf Uschino eingeschossen hast, wo wir wirklich auch alle im Stadion der Meinung waren, dass er das jetzt auch bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit 1,5 Jahren ziemlich ordentlich gemacht hat. Aber
Ja, ich fand,
ja,
also
also.
ich glaube, wir können uns vielleicht darüber einig sein, dass er das defensiv sehr ordentlich gemacht hat. Ich hätte, dass er vielleicht nicht die offensive Durchschlagskraft eines Zimmermann hat.
Er war offensiv nicht schlechter oder besser als andere an diesem Tag. Also, da ist er nicht abgefallen gegenüber Cholles oder Klaus, von denen genauso wenig kam.
Ja, es gab ein paar Minuten später, ne, gab es eine Situation, wo Uschino einen Ball, wo ich zumindest am Fernseher, ne, sehr klar gesehen habe, dass das einen Einwurf für den Gegner geben würde,
Ja, ich auch.
den er hätte ohne weitere Probleme erlaufen können,
Ja.
lässt er da ins Austrudeln und wundert sich dann gestenreich, warum das denn
Ja,
jetzt den
aber ganz
Einwurf.
ehrlich,
Ach ja, ich
Andi,
weiß,
es ist
ich
ein
habe mich da ein bisschen
Einwurf.
drauf
Was willst du
eingeschaut, ja, aber.
denn? Also ich hab so viele Fehler von anderen Spielern an dem Tag gesehen. Ja, dann hat Oshino halt den Einwurf falsch eingeschätzt, aber ist ja nichts draus entstanden.
Ja, es passte für mich zu dem Zeitpunkt ins Gesamtbild. Aber was mich natürlich auch ärgerlich gemacht hat, ja.
Nee, also gerade das schwächste Glied in der Aufstellung rauszupicken und sich auf den zu kanalisieren in der Kritik, finde ich tatsächlich nicht angebracht. Und aus meiner Sicht ist es auch nicht gerechtfertigt.
Man muss ja auch sagen, dass man ab der 60. Minute auch merkte, dass Oshino muskuläre Probleme bekommt. Der wurde dann ja auch dann in der 75. ausgewechselt. Da wurde schon an den Krämpfen auf dem Spielfeld herumgedoktert. Er schleppte sich auch so ein bisschen dahin. Also er ist schon viele Wege gegangen, aber man merkte, dass er halt da auch noch sein Potenzial, sagen wir mal, ein bisschen ausbauen könnte. Und vielleicht lag es auch daran, dass er dann letztendlich nicht sich in jeden Sprint noch reinwerfen konnte oder wollte. Also insgesamt finde ich auch, er hat es ordentlich gemacht. Aber letztendlich. Also,
wann wurde er ausgewechselt? Ich gucke gerade wegen der Laufleistung. 9 Kilometer ist er gelaufen. Das ist. Also es laufen manche Spieler in 90 Minuten auf jeden Fall.
75. Minute.
Für 75 Minuten 9 Kilometer ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ordentliche Laufleistung. Und wie gesagt, es war sein erstes Spiel von Anfang an seit anderthalb Jahren. Und natürlich auf Zweitliganiveau, also Regionalliga hat er in der zweiten bestimmt mal gespielt. Es kann dann schon mal sein, dass dann doch der ein oder andere Krampf einen da ein bisschen... Ein bisschen stört.
Ja, ich relativiere das gerne. Es mag im Eifer meines Gefechts und meiner Unzufriedenheit über die Gesamtleistung gewesen sein, dass mir dann da solche Dinge aufgefallen sind. Ich hatte mich nämlich vorher zum Beispiel darüber aufgeregt, dass der Herr Kleinhansel von Osnabrück da, ich hatte es mit Henrik zusammengeguckt und er sagte immer so, boah, jetzt macht der Kleinhansel das schon wieder den Neymar, ne? Also der ist ja geflogen und gelegen. Das war ja eine große Freude, ihm zuzusehen, wie unfassbar verletzt er gewesen sein muss. Dann bekommt Engelhardt auch noch gelb für so einen Allerweltsfoul.
Ja, das war noch eine dieser gelben Karten eben, wo man sagt, ey, komm, Leute.
Ja, Osnabrück auch dann die Sandhausen-Taktik, ne? Schön, jeder Ball, der irgendwie in des Gegners Hälfte liegt, wird als Freistoß dann genommen und hoch und weit reingeschlagen.
Ja, wie gesagt, offensiv war das ja wirklich nichts von Osnabrück. Aber umso besser offensiv, ich glaube, jetzt können wir zu der Szene mal kommen, war es natürlich dann in der 59. Minute. Als eine Fortuna-Ecke von Osnabrück abgewehrt wird, allerdings auf die Beine am Strafraumeck von Joa und der zieht nochmals ab, diesmal nicht auf die linke, sondern auf die rechte lange Ecke mit einem schönen Aufsetzer-Schuss lässt Grill im Tor von Osnabrück keine Chance und erzielt das. Ja, also ich sag mal, zumindest aufgrund des Ballbesitzes und natürlich aufgrund der Tatsache, dass Fortuna eigentlich als einzige Mannschaft, wenn überhaupt, Torchancen hatte, dann trotzdem nicht unverdiente 1-0 zu diesem Zeitpunkt. Habt ihr nichts so zu sagen?
Da gibt's, das hast du ja messerscharf analysiert. Ich habe mich natürlich sehr gefreut zu dem Zeitpunkt, habe mir Fernschuss, was auch sonst, Emma, wer auch sonst, aufgeschrieben. Irgendwie war das für mich der Aktivposten, obwohl er ja eigentlich Linksverteidiger gespielt hat, war er für mich der Aktivposten, was die Torgefahr da anging.
Allerdings nur mit Schüssen. Ansonsten hat er sich eingereiht in diese Reihe der schlechten Hereingaben und uninspirierten Offensivaktionen. Aber er hat zumindest mal aus der zweiten Reihe abgezogen. Was ansonsten nur noch Johannessen, übrigens kurz danach, ne, in der 62. auch nochmal gemacht hat, mit einem gar nicht so schlechten Fernschuss. Ansonsten sieht man, finde ich, bei Johannessen immer, er hatte auch in der ersten Halbzeit so ein Volley-Schuss, der sehr weit drüber ging. Wie er selber sagt, er ist mehr der Vorbereiter als der Abschlusstyp, ne? Also das ist vielleicht so eine Sache bei Johannesson. Er strahlt nicht krasse Torgefahr aus. Also da ist Appelkamp zum Beispiel ein torgefährlicherer Spieler gefühlt. Obwohl er auch, hat Appelkamp diese Saison schon ein Tor gemacht in der Liga? Nee.
Oh, gute Frage.
Ich glaube nicht. Und auch für Emma war es natürlich jetzt sein erster Saisontreffer. Allerdings spielt er natürlich inzwischen auch deutlich defensiver. Zumindest von der Position her natürlich für Linksverteidiger spielt er sehr offensiv. Also, aber ja, also auf jeden Fall schön für Emma, war ein schönes Tor, war eben auch nicht unverdient und Es roch irgendwie alles so nach, okay, das wird heute eher so das Stichwort Arbeitssieg. Ne? Ich hatte aber auch immer das Gefühl, ja, weil Fortuna so pomadig agierte, übrigens auch in der zweiten Halbzeit, irgendeine blöde Aktion der Osnabrücker kann ja doch vielleicht mal da hinten durchkommen. So, ne? Also, wir wissen es natürlich auch alle, ja, genauso kam es dann auch. Aber man fühlte sich eben, also trotz all der Ballkontrolle, also ich fühlte nicht, dass wir so richtig sicher sind bei der ganzen Sache. War zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie euch das so ging in der zweiten Halbzeit. Aber ich hatte immer das Gefühl, ach, hier kann noch was passieren.
Ja, ich habe es mir als wir werden zu passiv. Ne? Es war irgendwie, wir haben das, was auch Daniel Thun in der Pressekonferenz angemerkt hat und auch sehr kritisch angemerkt hat, dass uns das Tor eigentlich keine relevante Sicherheit gegeben hat,
ja.
Wie wir es zuletzt eigentlich hatten, sondern dass irgendwie das Tor hat uns nichts gegeben. Also
ja, also man muss auch sagen, Osnabrück hat natürlich auch taktisch nichts geändert. Die haben einfach ihren Stiefel weitergespielt, als würden sie noch nicht hinten liegen. Aber auch eben Fortuna hat, ja, also ich weiß gar nicht, ob wir uns so deutlich zurückgezogen haben, aber so richtig Torgefahr haben wir ja das ganze Spiel nicht konstant ausgestrahlt und so ging es dann eben auch weiterhin. Ne? Also so die richtig großen Torchancen, die kamen irgendwie nicht.
Ja, es gibt nochmal eine Situation, wo wieder Ginczek und Klaus miteinander ganz schön kombinieren, was dann aber am Ende im Zuspiel ein bisschen unpräzise ist, dass Grill da zupacken kann.
Ja, das war das, was ich meinte mit dieser Hackenablage von Ginczek auf Klaus. Das war gut gedacht, aber eben nicht gut durchgeführt. Vielleicht wie die ein oder andere Aktion heute insgesamt bei der Fortuna.
Ja, und das, was uns am Wechsel, sag mal, Tanaka und Jastrzemski kommen ja dann, bei Osnabrück gibt es auch einen Doppelwechsel, und das, dieses Wechselspiel, finde ich, hat uns auch nicht gut getan. Ne?
Ja,
also ich fand, wir wurden nach den Wechseln wurden wir schlechter.
Ja.
Und passiver.
Da habe ich ja eben auch deshalb Autanaka ein bisschen angezählt.
Ja.
Ne? Also, weil wenn ich erwarte, also wenn Autanaka eingewechselt wird, wenn hier unser japanischer Nationalspieler eingewechselt wird, dann erwarte ich eine führende Rolle von ihm auf dem Feld. Gerade in der Situation, wo du 1-0 führst, das Ding jetzt wirklich kontrollieren musst. Und das hat er überhaupt nicht geleistet. Ganz im Gegenteil. Er hat sich Ballverluste geleistet, die natürlich gefährlich sein können. Und das meinte ich mit dieser Unzufriedenheit. Und ich glaube, das meinte auch Thun, ohne den Namen auszusprechen.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Also Jastrzemski hatte mal eine gute Kontersituation. Ich weiß nicht genau, wann es war, wo er sich den Ball dann aber doch sehr weit vorlegt und dann am langen Eck vorbeischießt. Da hat er einmal seine Schnelligkeit ausgespielt, hätte vielleicht eher zu Klaus in die Mitte passen müssen. Ich weiß jetzt aber nicht, welche Minute das war.
78. Ja. Da gab es vorher, ich bin mir nicht sicher, wenn das ein Tor geworden wäre, da gab es vorher in der Balleroberung von Jastrzemski gab es einen Schubser gegen den Osnabrücker Mittelfeldspieler. Ob das einer VAR-Überprüfung standgehalten hätte?
Ich glaube ja. Ich fand, es passte nicht zur Linie von Kamka, das nicht zu pfeifen, weil eigentlich hat er so eine strenge Linie gehabt. Davor auch hier dieses Gelb für Ginczek. Nachher
ja, weil er einen Ellenbogen hat.
Ja, also, ne, genau. So, also, und eigentlich im Rahmen seiner Linie hätte er es abpfeifen müssen. Aber das lässt er dann seltsamerweise etwas laufen. Das passte halt nicht. Ne? Und ich weiß übrigens nicht, wann es in der zweiten Halbzeit war, aber eine Sache, die möchte ich noch outcallen, wie man es so schön sagt, nämlich in unserer neuen Rubrik Martins Pyro-Ecke.
Martins Pyro-Ecke.
Ja, Martin, du hast es auch in die Notizen geschrieben gehabt. Was passierte denn irgendwann in der zweiten Halbzeit? Ich weiß nicht mehr, wann es war.
Ja, ich möchte jetzt natürlich ganz chronologisch erstmal jede einzelne Pyro-Aktion im Düsseldorfer Fanblock aufführen. Nein, möchte ich nicht. Es gab halt seitens der Fortuna-Fans den ein oder anderen Blinker und auch Rauch. Fand ich jetzt ganz kurz zusammengefasst, alles ein bisschen uninspiriert und uninteressant. Was halt blöd war, war, dass die Osnabrücker halt richtig eine Leuchtkugel aufs Spielfeld geschossen haben. Die ging so knapp vorm 16er, vor Kastenmeier runter. Der fand es auch wenig cool. Das Stadion aber insgesamt auch. Das sorgte für viel Unmut auf den Rängen. Total unnötig. Der Rest halt harmlos. Vielleicht noch eine kurze Einordnung von meinem Rubrik-Sidekick Andi.
Ach toll, Martin, dass du mich in deine Rubrik eingeladen hast, freut mich total. Diese Leuchtkugel, die du da erwähnt hast, die habe ich tatsächlich am Fernseher nicht wahrnehmen können.
Nee, war nämlich in der anderen Spielhälfte, also das Spiel war in Osnabrücks Hälfte und es passierte halt logischerweise auf der Fortuna-Seite in der zweiten Halbzeit.
Genau, wurde also nicht gezeigt, wurde auch nicht thematisiert. Ich habe es nur hinterher bei X gelesen, dass das so gewesen ist.
Ja, landete mitten zwischen Strafraum und Mittelkreis, also so richtig auf richtig dem Spielfeld.
Ja.
Ja, und dazu möchte ich dann doch einfach kritisch anmerken, wenn wir aufgrund dieses tragischen Unfalls mit dem Osnabrücker Fans uns solidarisieren und eine Halbzeit den Support in einem Heimspiel einstellen und uns dadurch einen sportlichen Nachteil herbeiführen, dann halte ich das wirklich für eine absolute Unverschämtheit der Osnabrücker Fans, so eine Aktion in der zweiten Halbzeit zu bringen. Also wirklich, dann können sie sich ihre Solidarität wirklich an den Hut schmieren. Denn also sowas macht man nicht, und zwar niemals. Also Pyrotechnik kann man lange und ausführlich drüber diskutieren, aber eine Kugel in den Innenraum oder in andere Zuschauerbereiche schießen ist ein No-Go. Und wenn man vorher im Prinzip noch so einen Gefallen bekommen hat von allen anderen Seiten, muss man echt sagen, also Leute, ihr habt bei mir komplett verspielt. Das ist einfach so.
Ja, bin ich bei dir.
Total unnötig einfach. War auch im Rahmen einer Aktion, wo wir offensiv am Drücker waren. Deswegen war ja auch zum Glück sonst wenig dort im Bereich an Spielern unterwegs.
Übrigens auch da eine komische Sache vom Kamka, dass er bei diesen Schiedsrichterbällen den Ball teilweise gar nicht zu uns zurückgegeben hat, was auch die Fortuna-Spieler monierten. Obwohl vor dem Schiedsrichterball der Ball eigentlich bei uns und auch in gefährlicher Situation bei uns war. Also ja, kommt auf die lange Liste der Verfehlungen des Dr. Robert Kamka.
Ja, da gab es auch die Situation mit dem zweiten Ball, der, nachdem ein Osnabrücker ihn auf die Tribüne gekickt hat, von den Fans zurückgeworfen wurde und aufs Spielfeld rollte, auch schon so in die Nähe vom 16er der Osnabrücker. Das fiel erstmal anderthalb Minuten gefühlt keinem auf, inklusive den Schiedsrichtern. Dann waren wir wieder offensiv am Drücker. Einer unserer Spieler kickte den zweiten Ball dann auch ins Aus. Und dann fiel es dem Schiedsrichter auf, oh, da war ja ein zweiter Ball, dann pfeife ich das hier komplett mal ab und Schiedsrichterball. Ja. Ja, während wir halt noch durchaus mit einer okayen Chance unterwegs waren. Also das war wirklich keine gute Linie. Also, das war dann auch entsprechend dann natürlich dann in der doch kann man sagen, hitzigen Schlussphase, auf jeden Fall sehr ungeordneten Schlussphase, ne? Wo die uns dann ja auch das 1-1 einbrachte. Ne?
Genau.
Also sie wurde natürlich hitzig, weil wir das Tor kassieren. Ne?
Aber also noch zur Linie vom Schiedsrichter oder zum Schiedsrichter an sich. Wir sollten aber vielleicht tatsächlich noch klar herausstellen, wo ich den Schiri jetzt auch hier so stark kritisiere. Wir sehen definitiv nicht den Schiri hier in der Schuld, dass es halt letztendlich ein unzufriedenstellender Auftritt der Fortuna war. Da sind wir schon selber dran schuld. Ne? Und das hat ja auch Ginczek gesagt. Er hat übrigens, Tune auch auf der PK gesagt, übrigens, auch da hat er angedeutet, dass er den Schiri auch nicht so gut fand. Ne? Weil er ja auch sagte, ja, sinngemäß, sei es jetzt über Schiedsrichter und sonst was, all diese Dinge sind egal. Wir haben es selber nicht richtig hingekriegt. Und da bin ich 100% bei ihm. Und ich finde es uns auch gut, dass er das alles so kritisch angesprochen hat. Und ja, der Grund, der Tune die Laune so verhagelt hat, den wollte Andi gerade schon erzählen, in der 90. Minute.
Genau, in der 90. Minute gibt es eine Halbfeldflanke von der rechten Seite, die gefühlt minutenlang durch das Stadion segelt. Beide Innenverteidiger der Fortuna schätzen den Ball nicht richtig ein oder kriegen es nicht richtig verteidigt, sind in der Rückwärtsbewegung. Und es ist dann so, dass der, ich habe mir offen gestanden keinen Namen dazu aufgeschrieben, das war mir dann nicht relevant genug.
Also die Halbfeldflanke war übrigens sehr, sehr hoch, sodass ich zumindest im Stadion das Gefühl hatte, kann Kastenmeier sie vielleicht versuchen abzufangen? Also das war schon ein Gedanke von mir, ob er da rauskommen sollte, ist er aber nicht. weil er natürlich vielleicht auch sagt in der Situation, das ist auch eine wichtige Regel als Torhüter, wenn meine Verteidiger da sind, dann muss ich da nicht zwingend immer auch noch mit rein, weil das kann dann manchmal auch zu Problemen führen. Aber es sah aus wie die Art Flanke, die vielleicht auch der Keeper hätte abfangen können, ohne dass ich das jetzt Kastenmeier hier in die Schuhe schieben möchte, das Gegentor.
Ne, und dann wird der Ball per Kopf quasi von der Grundlinie aus in Richtung Elfmeterpunkt zurückgelegt, nachdem die Fortuna es halt nicht geschafft hat, da vorab den Ball rauszuklären. Ja, und dort ist dann, gibt's, meine ich, zwei Schussversuche. Der erste wird noch mit abgeblockt, der zweite.
Er wird nicht abgeblockt, sondern das, deshalb sehe ich Siebert hier ein bisschen stärker in der Schuld, leider beim Gegentor, weil er ihn schon versucht, kontrolliert mit dem Fuß dann wegzuhauen, weil der erste Schuss ist in dem Sinne kein Schuss, der wird nicht richtig getroffen, der Ball. Und aber er trifft den Ball nicht richtig, legt ihm Engelhardt auf die Füße, Erik Engelhardt von Osnabrück, nicht Jan Engelhardt von Fortuna Düsseldorf, und der kann dann in die im zweiten Versuch sozusagen in die lange Ecke vollstrecken. Kastenmeier sieht den Ball dann auch nicht richtig, kann auch nur noch hinterher gucken, und ja, dann ist das passiert, dann ist so diese übliche Strafe passiert, wenn du selbst zu passiv bist, wenn du selbst halt nicht auf das zweite Tor drängst und dich in so einer trügerischen Sicherheit befindest, die ja zumindest wir auf den Rängen und an dem Fernseher so gar nicht gefühlt haben. So, ne? Dann passiert sowas.
Genau, ja.
Und es fühlte sich an wie die Quittung, die man irgendwie für dieses unausgegorene, uninspirierte Heimspiel bekommen hat. Also, irgendwie ist es schwer zu sagen, das ist ein verdienter Ausgleich für Osnabrück, weil Fortuna im Grunde dominant war und Osnabrück keine Offensiv- Szenen hatte, aber es ist irgendwie verdient für die schlechte, also wirklich nicht zufriedenstellende Leistung der Fortuna, dass man sich irgendwie noch so ein Ei fängt. Das, also ich sag mal so, hätten wir 1-0 gewonnen, hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, Arbeitssieg, Mund abputzen, gegen Lautern wird besser. So stehen wir aber jetzt da mit 2 Punkten zu wenig, ärgern uns vollkommen zu Recht.
Und sagen, Mund abputzen, gegen Lautern wird besser.
Ja, den zumindest über Nacht Tabellenführer Kaiserslautern, die natürlich, da kommen wir gleich zu, durchaus auch aktuell sehr stark einzuschätzen sind. Also genau wie aus eben Osnabrück, die ja auch schon im Aufwind waren. Wir können nicht zufrieden sein jetzt aktuell. Das war vor ein paar Wochen alles schon mal besser. Und wir sind jetzt in so einem Punkt, wo man sich eben fragen muss, okay, ist es ein bisschen entschlüsselt, wie wir gespielt haben? Was können wir auf der Mittelstürmerposition machen? Müssen wir uns vielleicht taktisch auch nochmal anders aussortieren, aufstellen? Fragen über Fragen, weil man vom Hamburg-Spiel hat man ja dann eher gedacht, okay, Tune, warum machst du so viel? Warum stellst du dich so stark auf den Gegner ein und setzt nicht auf die eigenen Stärken? Jetzt vom Osnabrück-Spiel haben wir auf die eigenen Stärken gesetzt und es hat auch nicht geklappt. So, ich will nicht sagen, ich bin ratlos, aber ich sage, es ist halt tatsächlich jetzt so eine Wendepunktsituation. Wir müssen jetzt schauen, dass wir wieder in die Spur kommen, wenn wir da oben dranbleiben wollen. Und das hat Tune auch richtig gesagt, mit Leistungen wie gestern wird das nicht reichen.
Ja, die eigenen Stärken sind zurzeit nicht so stark, als dass sie ausreichen würden. Ja.
Genau. Und wie gesagt, ich meine, das können wir jetzt aktuell nicht ändern, aber also ich hoffe, dass wir eine Lösung zumindest im Winter für den Sturm haben.
Ja, das haben wir jetzt. Also daran, dass wir das tatsächlich jetzt gefühlt in den letzten 4 Folgen, vielleicht sogar 5 Folgen, jedes Mal thematisieren mussten, dass wir ein Mittelstürmer-Thema haben bei der Fortuna, ja, da muss was passieren. Also es ist leider das dominante Thema, wenn es um die Schwächen in dieser Mannschaft geht.
Ich glaube, genau, ansonsten können wir einen Strich drunter machen. Es gab noch diese eine Torschance kurz vor Schluss von Siebert, wo ein Ball knapp vorbei drüber köpft am Winkel.
Genau, aber 5 Minuten Nachspielzeit.
Aber es kommt eben nicht der große Sturmlauf in der Schlussphase, leider.
Nee. Was mich noch irritiert hat, ich weiß nicht, ob ihr da etwas zu gelesen oder gehört habt, Verhug ist ja später noch gekommen und Schweinsteiger muss nach dem Abpfiff, das konnte man bei Sky ganz gut sehen, wird er vehement von Verhug zurückgehalten, weil Schweinsteiger irgendwie in Richtung Schiedsrichter und Weber irgendwie unterwegs ist. Habe ich mich gefragt, was hat er denn? Der hat doch jetzt gerade hier sehr, sehr glücklich ein Pünktchen gewonnen. Seine Mannschaft hat sich die gesamte Nachspielzeit durch Spielverzögerungen durchgerungen und sowas. Also sei doch, halt doch den Mund und sei glücklich, dass du den Punkt bekommen hast. Ne? Also da habe ich Das habe ich gar nicht verstanden, was ihn denn da geritten hat, aber gut.
Ja, nee, so war es, aber in der Tat, das haben wir im Stadion dann nicht mehr mitbekommen. Ja, und also so spielt die Fortuna leider nur unentschieden, trotz Dominanz in nahezu allen Statistiken, was Ballbesitz und Passquote etc. betrifft. Ich glaube, Zweikampfquote nicht, sind wir ein bisschen schlechter gewesen. Aber ehrlicherweise ist das auch nicht immer so relevant, ob man jetzt 51% oder 53% oder nur 47% Zweikämpfe gewonnen hat. Kommt ziemlich genau aufs selbe hinaus, also ist nicht so sehr relevant. Ja, und wie gesagt, da muss sich also eine Steigerung, da wird eine Steigerung nötig sein, wenn wir den ersten FC Kaiserslautern in 2 Wochen nach der Länderspielpause zum Heimspiel, zum Fortuna für alle Heimspiel und zum, wie Lothar Matthäus sagen würde, dem Dopp-Spiel am Samstagabend in 2 Wochen begrüßen dürfen. Ja, der erste FCK, der jetzt, wir nehmen Samstag früh auf, aktuell die Tabellenspitze ziert, womöglich dort nicht verbleibt. Und es wundert auch ein bisschen, ich habe Kaiserslautern ein paar Mal die Saison spielen sehen. Sie reihen sich tendenziell eher in die Kategorie der Darmstadts und Heidenheims, der defensiv sehr starken Teams ein. Und so wie Heidenheim Tim Kleindienst hatte, hat Kaiserslautern aktuell Ragnar Arche, auch wenn er gestern nicht getroffen hat. Aber das ist natürlich so ein Mittelstürmer-Transfer, der im Nachhinein der Fortuna wirklich wunderbar zu Gesicht gestanden hätte. Den holte man aus Frankfurt. Letzte Saison war er noch an Fürth ausgeliehen und ist sicherlich der Dopp-Transfer, wie Matthäus sagen würde, den Kaiserslautern diesen Sommer geleistet hat. Ansonsten noch relevant Tobias Raschel, der auch aus Fürth kam, im zentralen Mittelfeld, hat sich dort auch einen Stammplatz erobert. Und Richmond Taki aus Paderborn, der zuletzt auch über den Zweiersturm mit Arche gebildet hat. Was eben auch gleichbedeutend ist, dass doch jetzt der über einen längeren Zeitraum sehr wichtige Torjäger Terence Boyd aktuell bei Kaiserslautern nur auf der Bank sitzt und keine so prägnante Rolle spielt. Ansonsten das Team zuletzt immer im 3-5-2 mit einer also klaren Dreierkette und einem Zweiersturm. Im Mittelfeld zielt ein alter Bekannter, der Mann mit der Rasenallergie, Marlon Ritter, die Fäden, dass zumindest in den Spielen, die ich diese Saison von Lautern so ein bisschen andeutungsweise gesehen habe, zum Beispiel auf Schalke und so, da hat er das auch ziemlich gut gemacht. Und ansonsten gibt es ja bei Lautern doch gleich mehrere alte Bekannte, Jean Zimmer, der Kapitän auf der rechten Seite, auch da klarer Stammspieler. Und ehemals aus der zweiten Boris Tomiak in der Dreierkette, der auch gestern durch 2 Elfmeter gleich sich in die Torschützenliste gleich doppelt eintragen konnte. Ansonsten Elvedi, der kleine Elvedi, auch noch ein Transfer aus Regensburg in der Dreierkette bei Lautern. Und der junge Soldo, ich weiß gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt.
Nicht Bronimir.
Nee, das ist der Sohn tatsächlich von Zunimir Soldo, Nicola Soldo, der Sohn vom alten Zunimir Soldo, spielt dort eine sehr stabile Dreierkettenabwehr im Moment. Und im Tor steht im Prinzip auch ein bisschen überraschend jetzt seit einigen Spielen nicht mehr Andreas Lute, sondern Julian Kral, der ihn, also Lute hatte eine rote Karte auf Schalke gesehen, ihn dann in den letzten oder in den Spielen erst sehr souverän vertrat und als Lute zurückkehrte, hatte der seinen Stammplatz dadurch verloren, sodass Kral bisher im Tor steht. Und ja, insgesamt ist natürlich ein von Dirk Schuster trainiertes Team. Das ist so ein bisschen wie von Alois Schwarz trainierte Teams. Da weiß man, was man kriegt. Man kriegt ziemlich knallharten Defensiv-Umschaltfußball wie einst in Darmstadt. Man kriegt, ich sag mal, ich habe es ja neulich schon mal gesagt, die Dark Arts, die dunklen Künste des Fußballs. Also man kriegt Zeitspiel, man kriegt überdurchschnittliche Zeit, vor allem auf dem Boden liegend. Auf all diese Dinge, auf die Fortuna ganz schlecht kann, müssen wir uns in 2 Wochen einstellen, sodass wirklich auch nach dem heutigen Spiel der Ausblick auf Lautern deutlich weniger, sagen wir mal, jetzt zuversichtlich ausfällt, als es vielleicht auf Osnabrück und selbst vor dem HSV-Spiel ausfällt. Zumindest auf meiner Seite, aber das kann natürlich auch noch unter dem Eindruck des Spielstehens.
Ja, interessant finde ich, dass du so sehr die Abwehr von Kaiserslautern gelobt hast, wobei Kaiserslautern hat tatsächlich die viertmeisten Gegentore bekommen, ne? Die
Es
haben also
geht um die
schon.
Spielweise. Also
Naja,
ich.
nee, weil du von eben von einer sehr starken Abwehr sprachst.
Personell ist das auch so.
Mit 14 Gegentoren schon tatsächlich recht weit oben sozusagen dabei.
Ja, was allerdings auch daran liegt, dass sie zum Beispiel auf Schalke ja eine Klatsche in Unterzahl gekriegt haben, übrigens mit zwei Spielern weniger, mit zwei roten Karten im Endeffekt. Also diese Gegentorstatistik nach wenigen Spieltagen kann sich halt durch so eine Klatsche natürlich mal verfälschen. Aber prinzipiell, trust me on this, Kaiserslautern ist kein defensiv schwaches Team.
Okay, dann bleibt mir noch der Ausblick auf die eine kleine Statistik noch. Die Fortuna und der 1. FC Kaiserslautern haben in der Vergangenheit 61 Mal gegeneinander gespielt. Das ist eine ganze Menge, deutlich mehr als wir zum Beispiel gegen Osnabrück hatten. Es ist leider nicht ganz zu unseren Gunsten, diese Statistik. Wir haben 22 Mal gewonnen, 12 Mal unentschieden und 27 Mal verloren. Was mich aber positiv stimmt, ist meine ganz persönliche Statistik, die mit deiner, Thorsten, in weiten Teilen übereinstimmen kann. Nämlich, dass da habe ich 14 Spiele gesehen und von diesen 14 Spielen bisher 8 Siege, 5 Unentschieden und nur eine einzige Niederlage, und das war nämlich letztes Jahr.
Stimmt. Das war das letzte Heimspiel vor Weihnachten letztes Jahr. Ein 1:2, wo Lautern auch noch herausgeholt durch Lex Taylor-Lobinger, der übrigens keine große Rolle mehr spielt, jetzt wo schon Terence Boyd auf der Bank sitzt. Wer hätte es gedacht? Wo Lautern ja durch einen wirklich sehr glücklichen Elfmeter am Ende das Spiel ja auch ein bisschen unverdient gewonnen hat. Ne? Das kann man, denke ich, schon
Ja, genau,
sagen.
richtig, ja.
Dafür haben wir natürlich auf dem.
Das war die einzige Niederlage da, die ich jemals gegen Kaiserslautern gesehen habe.
Ja, guck mal. Und auf dem Betze haben wir ja dann wieder, wie so häufig, 3-1 gewonnen. Der
Ja.
Betze ist ja wirklich ein gutes Pflaster, zumindest für uns, auch bei Auswärtsfahrten. Ich glaube, bestimmt schon 3 oder 4 Siege auf dem Betze erlebt. Ne? Also
Ja.
in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr häufig. Aber in dem Fall ist natürlich ein Heimspiel. Wie gesagt, aktuell unter dem Eindruck des gestrigen Spiels bin ich gerade ein bisschen zweifelhaft. Wir müssen was ändern. Ich bin mir aber auch noch nicht sicher, was das sein kann, ob vielleicht auch mal taktisch den Gegner überraschen, mal mit einem Zwei-Stürmer-System oder sowas, weil ich das Gefühl habe, dass die sich halt gerade doch sehr stark darauf eingestellt haben, was wir machen. Wir werden sehen, was gegen Lautern da so passiert. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Wieder kein Fortuna, zumindest in der A-Nationalmannschaft, nur Jamil Siebert in der U21. Das ist natürlich sehr enttäuschend, aber ist Daniel Ginczek selber schuld, wenn er so spielt wie gestern. Dass er, ja, ich meine, Kevin Behrens ist jetzt Nationalspieler, aber wir wollen jetzt auch nicht zu weit uns hier vom Fortuna-Thema entfernen. Ich denke, die Folge ist tatsächlich auch schon lang genug. Habt ihr noch etwas, was ihr loswerden möchtet? Ansonsten empfehlen wir gerne unsere Social-Media-Kanäle.
Ja, ich würde dem Martin vielleicht als Gast das vorletzte Wort erteilen und dann würde ich vielleicht
Oder das
anschließen.
Vorvorletzte.
Oder das Vorvorletzte, wenn
Okay,
Thorsten
das
sich dann.
wird wahrscheinlich das vorvorletzte Wort. Nee, also zu ergänzen habe ich eigentlich nichts mehr. Es war halt schon irgendwie so ein enttäuschender Start in den Spieltag, ne? Also gegen eigentlich einen unterlegenen Gegner und den Tabellenletzten zu Hause in 1-1. Das dritte Spiel quasi ohne Sieg in Folge. Man wird sehen. Also Kaiserslautern schätze ich jetzt dann als nächsten Gegner schon durchaus stärker ein, aber schauen wir mal draus, was sich Daniel Thun einfallen lässt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Lösungsvorschlag, weil der Kader ist, wie er ist. Ob wir da offensiv uns nochmal irgendwie anderweitig aufstellen können, warten wir es einfach ab. Und ja, ich bedanke mich schon mal für die Einladung, dass ich mal wieder dabei sein durfte.
Ja, wir danken dir für deine Insights, insbesondere deine neue Rubrik wird sicherlich auf viel, viel Zustimmung treffen.
Davon gehe ich
Ja,
aus,
die
ja.
hat mich auch sehr, sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Das war für mich auch sehr erhellend. Da kann ich mir schon noch einiges abgucken, denke ich mir. Ja, wenn ihr doch noch irgendwann mal den Döner in der Arena probiert, wir haben 4 Stimmen bei unserer Umfrage bekommen. Keiner unserer Zuhörer oder zumindest niemand, der diese Umfrage dann beantwortet hat, hat jemals den Döner in der Arena gegessen. Vielleicht opfert sich ja jemand und isst ihn und sagt uns dann, wie er ist. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über Kommunikation auf unseren diversen Kanälen, sei es bei X, sei es bei Insta, bei Facebook, bei
Insta, ach, was heißt, bei Facebook bei und Instagram.
Und Insta. Und außerdem natürlich noch bei Spotify und Apple Podcast. Wir freuen uns über Bewertungen.
Oder Google Podcast, Deezer, Pocket Cast,
Bewertungen,
Amazon Music.
Rezensionen. Überall. Alles. Wir haben sehr, sehr freundliche Rezensionen jetzt gerade bei Apple Podcast bekommen. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Vielen Dank dafür an diese Menschen, die geschrieben haben. Da dürft ihr euch natürlich auch gerne weiter verewigen und uns sagen, was ihr von diesem Projekt von uns haltet.
Aber in der Tat, ja. Reviews und Sterne und so, das hilft natürlich in der Sichtbarkeit. Das haben wir zuletzt jetzt nie so sehr gepusht, aber wenn ihr euch dazu berufen fühlt, schreibt doch, ich glaube, das geht aus der App heraus, doch mal eine kurze Rezension, ein paar Worte oder gebt uns zumindest ein paar Sterne. Umso mehr Fortunen finden diesen Podcast. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für uns, möglichst vielen Leuten von den Dingen zu erzählen, die wir hier so treiben. Dem einen oder der anderen kann es ja sogar gefallen.
Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns und wir schauen mal, was wird.
Bis in 2 Wochen, macht es gut, tschüss.
Ciao.
Tschüss.